Hallo, hier bei Calling East, deinem Interview-Podcast zu Frauen und Karrieren in Ostdeutschland. Ich bin Berit Großwendt, Markenexpertin und Agenturgründerin, und ich habe mich gefragt, wo sind sie denn, all die anderen Businessfrauen hier im regionalen Osten? In der Öffentlichkeit sieht man nicht besonders viele, und das will ich ändern. Mit einem besonderen Ort für mehr Sichtbarkeit und Support und einem Raum, an dem sie zusammenkommen und ihre ganz persönlichen Erfolgsgeschichten erzählen. Lass dich inspirieren von Gründerinnen, Entscheiderinnen und Female-Leadern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst und Medien. Calling East, jede Folge mit einem spannenden Role Model. Hallo und willkommen bei Calling East. Heute bin ich in Berlin und mir gegenüber sitzt Sabine Rennefanz. Ihre Texte sind für viele im Osten wie Spiegelbilder der eigenen Biografie. Sabine ist mehrfach ausgezeichnete Journalistin, Bestsellerautorin von Büchern wie Eisenkinder und Kosakenberg und eine der wichtigen Stimmen, wenn es um die Seele Ostdeutschlands geht. Schön, dass du da bist, Sabine.
Hallo Berit, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, Sabine, die Seele Ostdeutschlands. Auf jeden Fall berührst du auch meine Seele mit deinen Büchern und mit deinen Essays, und deshalb dachte ich mir, dass wir für das Gespräch meine persönlichen Schnittmengen mit dir und deinen Themen als roten Faden nutzen, um dich als Expertin einer ganzen Generation vorzustellen, zu porträtieren. Und wenn wir über den Osten sprechen, da finde ich, müssen wir ganz vorne beginnen. Wir beide teilen ein Geburtsland, was es nicht mehr gibt. Wir beide haben einen Bruch in unserem Lebenslauf. Unser Leben teilt sich in einen davor und einen danach. Und du bist in Beeskow in Brandenburg aufgewachsen, ich in Jena in Thüringen, und ich erinnere mich, als die Wendezeit war für mich eher positiv und euphorisch besetzt, und meine erste Frage ist, wie war das bei dir, Sabine? Wie hast du das in Erinnerung?
Ja, erstmal mal vielen Dank für die ganzen lieben, charmanten Worte. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles so erfüllen kann, aber ich war 15, als die Mauer fiel, also im November 89. Und ich meine, das ist halt die Frage, was man jetzt als Wendezeit nimmt. Das Jahr 1990 zum Beispiel, also die Zeit zwischen dem Mauerfall und der Wiedervereinigung, war zum Teil schon auch sehr euphorisch. Ich meine, ich bin damit aufgewachsen, dass die Mauer für immer steht. Du wahrscheinlich auch, oder zumindest sehr, sehr, sehr lange. Und man hat dann immer davon geträumt, dass man vielleicht als Rentnerin oder so mal in den Westen kann. Und ich meine, ich habe meine ganze Kindheit lang wirklich davon geträumt, die Welt zu sehen. Und zwar nicht nur Polen und Bulgarien und die Sowjetunion, sondern die ganze Welt. Und auf einmal war das zumindest theoretisch möglich. Und dann bewegte sich halt auch ja politisch ganz viel. Und die alten Männer schienen wegzugehen. Und es schien was Neues möglich zu sein. Das war ja dann sehr schnell, aber auch weg, muss man sagen. Also wenn man sich heute das Jahr 1990 anguckt, das ist so, als ob da in der Zeit so viel passiert ist wie in 10 Jahren. Ja. Und das ist dann in Eisenhüttenstadt, wo ich damals gelebt habe und zur Schule gegangen bin und im Internat war. Also es war so ein bisschen so eine Sondersituation. Da ist die Stimmung dann sehr schnell gekippt in Angst und Unsicherheit. Und ja, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Lehrer sind verschwunden. Es war unklar, ob wir Abitur machen können oder ob das Abitur anerkannt wird. Und mein Vater ist dann 1990 auch gleich arbeitslos geworden. Ganz viele sind arbeitslos geworden. Dann standen Westdeutsche plötzlich in irgendwelchen Gärten rum und haben die Häuser versucht irgendwie zu fotografieren, weil sie irgendwie so Rückübertragungsansprüche haben wollten. Also es gab plötzlich so eine existenzielle Unsicherheit im Prinzip auch. Und deshalb ist das immer so eine ganz duale Erfahrung und wird natürlich jetzt im Rückblick auch total überlagert, also die Euphorie wird total überlagert durch das, was dann danach passiert ist, nämlich diese wirklich brutale Transformationszeit.
Die ja für viele negativ behaftet ist, ne?
Ja, absolut. Also natürlich gab es auch Möglichkeiten, aber es gab eben auch unendliche Verletzungen und Demütigungen, und diese Deindustrialisierung, die wir erlebt haben, diese Massenarbeitslosigkeit, das ist wirklich einzigartig in der Geschichte, also auch im Vergleich zu den anderen osteuropäischen Ländern, das gab es so nicht. Es kannte ja jeder jemanden, der arbeitslos geworden ist in der Familie, also Mütter, Väter. Das waren ja Millionen Industriearbeitsplätze, die da abgebaut wurden, und gerade in Eisenhüttenstadt ganz stark durch das Stahlwerk Eco geprägt, hat man das natürlich total gemerkt. Ne? Also diese Unsicherheit, 16.000 Leute haben da gearbeitet und innerhalb weniger Jahre waren es dann nur noch 3.000. Und das hat natürlich was mit der Stadt gemacht, und wir saßen ja fest im Prinzip. Also ich war 9., dann 10. Klasse und musste dann noch quasi 4 Jahre bis zum Abitur bleiben. Und man hat das dann einfach gemerkt, dass die Lehrer, die waren total orientierungslos und mit sich selbst beschäftigt und die Eltern auch. Und ich habe neulich mal so gelesen in meinen Tagebüchern, weil ich an einem neuen Buch schreibe, wo es um die Zeit auch immer wieder geht, weil es in unserem Leben halt dann doch auch immer wieder um diese Zeit geht, ne? Also wir durchleben die auch immer wieder neu, finde ich, ne? Also, und dann habe ich gelesen, dass wir da mit 16 oder 17 wirklich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag immer in so eine Disco gegangen sind bis Mitternacht, ja, mit 16, ne? Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das wussten. Ich war ja auch im Internat und es war aber alles so egal, ne? Also da saßen wir wirklich jeden Abend, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das meinen Kindern erlauben würde, ja, da so in der Schulzeit so auszugehen und so. Und das kann man im Nachhinein sagen, es war sicher auch Freiheit. Also wir konnten uns ausprobieren, aber wir hingen da schon auch ganz schön in der Luft.
Mhm. Ja, die Eltern waren mit sich selber beschäftigt, ne? Mhm. Die konnten uns auch nicht sagen, was zu tun ist. Also die konnten uns nicht beraten. Die hatten
ja selbst keine Ahnung.
Genau.
Also die hatten ja auch, Ahnung, ja. Also ich weiß noch, dass, ich meine, mein Vater dann musste dann irgendwie Arbeitslosengeld beantragen. Ja, wie macht man das? Ich bekam BAföG. Ja, wie funktionieren diese Anträge? Kannte man ja alles überhaupt nicht, diese ganzen Ämter und so. Und dann weiß ich noch, dann gab es irgendwie, musste ein neues Bankkonto eingerichtet werden. Und ich bin dann öfter mitgegangen und habe denen dann geholfen, ja, weil das wirklich so, ja, alles neu war im Prinzip. Und man wollte den Eltern vielleicht auch nicht zur Last fallen. Man hat gesehen, wie die da selber so am Kämpfen waren und hat dann so gedacht, okay, also zumindest so in meinem Fall, ja, da müssen wir uns halt selbst durchschlagen.
Ja, ich erinnere mich auch, dass das einerseits natürlich so ein wahnsinniges Aufbruchstimmung irgendwie herrschte. Gleichzeitig war aber alles irgendwie anstrengend und ich habe bei dir in deinem Buch Eisenkinder gelesen, dass du gesagt hast, man sieht uns das auch auf Fotos an, wie anstrengend das war. Und da habe ich direkt nochmal nachgeguckt in meinen Alben und dann dachte ich mir, das stimmt, die Sabine hat recht. Auf diesen Fotos der ersten Jahre, so bis, ich sage jetzt mal, ja, 1992, 93, ja, ich bin da immer sehr blass auch und so kränklich. Und so in der Rückschau, ich weiß, ich durfte dann Abitur machen. Ich durfte es ja erst nicht, weil immer nur so eine bestimmte Anzahl von Schülern dazu auserwählt wurden. Und ich damals nicht. Und gleich nach der Wende habe ich dann die Chance ergriffen und habe mein Abi gemacht an einem Gymnasium, die sich ja dann herausgebildet haben. Aber es war anstrengend. Ich weiß, die Lehrer haben uns ja auch kein positives Gefühl mitgeben können, weil sie selber verloren waren. Du beschreibst das ja auch mit deinem Staatsbürgerkundelehrer, der weinend aus der Klasse gelaufen ist, nur um dann aber ein paar Wochen später wiederzukommen und dann Geschichte zu unterrichten. Und so ähnlich war das da auch. Und ja, auf diesen Fotos jetzt im Nachhinein fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Ne? Also kann ich mich auch nicht sehen.
Ja, mir geht das auch total so. Ich bin immer wieder von Neuem schockiert, wenn ich dieses Bild sehe. Das ist so ein Klassen. Es gibt auch von unserer Klasse irgendwie nur ein Foto, das ich habe aus dieser Zeit, also 91 oder so. Und wir sehen wirklich alle blass, kränklich, geschafft und ängstlich auch aus.
Das stimmt,
und
ja.
Mir hat auch eine Lehrerin mal erzählt, dass die sich dann eigentlich immer erst den Stoff, der war da zum Teil ja auch komplett neu und sich so den ein, zwei Abende vor uns quasi so beigebracht hat und den dann am nächsten Tag sozusagen in der Klasse vorgetragen hat. Aber das war alles so total dünn und dürftig im Prinzip.
Mhm. Ja, du beschreibst das so jahrelange Trance-Zustände, ne?
Ja,
also
genau.
Also in deinem Buch Eisenkinder.
Genau, und das war ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob wir darauf noch kommen, aber das Buch ist ja 2013 erschienen und da herrschte schon auch noch dieser Gedanke vor, dass die Mauer gefallen ist, alle lagen sich in den Armen und tanzten vor Freude über diese Freiheit herum. Ja, und ich wollte halt wirklich zeigen, dass diese Freiheit sich bei uns in Eisenhüttenstadt wirklich eher als so totale graue Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Unsicherheit darstellte, dass das eben mit der öffentlichen Erzählung nicht übereinstimmte.
Ich glaube, in Jena war das ein bisschen anders. Jena ist ja sowieso eine Stadt der Romantiker, der Dissidenten auch zu DDR-Zeiten, viel alternative Menschen, kirchliche Menschen.
Unistadt natürlich auch.
Unistadt. Und nach der Wende kam eben Lothar Späth und hat die Stadt nach vorne gebracht. Also es war dann recht schnell auch Boomtown, Jena, Lichtstadt. Also es strahlte irgendwie alles. Also das war dann aber so ein bisschen später erst. Also ne, wir sprechen ja hier von so diesen ersten zwei, drei Jahren. Und dann ging es irgendwie zumindest in Jena bergauf. Und man hatte ein positives, vorwärtsgewandtes Gefühl und Bild vor Augen und vielleicht auch irgendwie Zukunftsideen. Und ich zumindest habe in Jena studiert. Du bist nach dem Abi, also nachdem du in Eisenhüttenstadt dein Abitur gemacht hast.
Genau, ich konnte dann doch Abi machen, ja.
Genau. Bist du nach Berlin und hast studiert. Und erzähl mal, Sabine, warum bist du aus Eisenhüttenstadt weg? Also, das hättest du auch da bleiben können, ne?
Aber ich wollte schon ja studieren und in Eisenhüttenstadt gibt es jetzt keine Uni und in Frankfurt-Oder, ich glaube, die war damals erst im Aufbau, aber das war gar keine Option für mich. Also für mich war klar, ich muss raus und ich muss auch aus dem Osten raus, weil ich das Gefühl hatte, dass die Zukunft ist der Westen. Und das ist wirklich ein Gefühl, das man heute vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehen kann. Aber damals war das ganz stark so, dass ich wirklich dachte, ja, jetzt habe ich hier gelebt und jetzt will ich unbedingt in den Westen. Ich will sehen, wie es da läuft. Und ich wollte studieren. Ich wollte in den Journalismus reinkommen. Ich hatte irgendwie immer schon diesen riesigen Wunsch, Journalistin zu werden. Und ich dachte, im Osten habe ich da keine Chancen. Es war ja dann auch schon relativ klar, dass die ganzen Regionalzeitungen, die waren ja auch von Westverlagen aufgekauft worden und die Zeitung, für die ich gearbeitet habe, die Märkische Oder-Zeitung auch. Und da kam dann auch immer so ein Verleger aus Stuttgart an, der sagte dann, ja, kommen Sie doch mal nach Stuttgart, da lernen Sie richtigen Journalismus und so. Und da war schon klar, also richtiger Journalismus, den gibt's nur im Westen. Und dann war ich erst in Berlin und da habe ich mich gar nicht irgendwie, es war ja eigentlich diese Boomzeit, Techno und alles offen, aber das war irgendwie nicht so für mich, da habe ich mich sehr überfordert gefühlt und dann bin ich nach Hamburg, genau, und habe dann da Politikwissenschaften studiert, aber im Rückblick heute auch so, eigentlich so total verpeilt, ja, ich wollte ja eigentlich immer Sprachen studieren, ich war auf einer Sprachschule, aber nach der Wende schien das dann so ein bisschen sinnlos oder unsicher und dann habe ich nicht so richtig gewusst, ja, was mache ich denn vor lauter Schreck? Und meine Eltern, die haben nicht studiert oder beziehungsweise nur kurz, die kannten sich jetzt auch nicht so aus. Und dann habe ich mir immer, also ich erzähle das mal, weil es so wirklich wie so, weil es fast schon so mittelalterlich klingt, konnte man sich so, es gab ja keine Websites und dann konnte man sich so Infomaterial per Postkarte schicken lassen von den Universitäten. Und dann war ich irgendwie im Berufsberatungszentrum und irgendwie bin ich dann auf Politikwissenschaften gekommen, weil ich dachte, da lerne ich was über unterschiedliche politische Systeme. Und dann das war schon so ein Ansatz, dass ich habe, ja, vielleicht lerne ich da was über das, was mir jetzt widerfahren ist. Also ich glaube nicht, dass ich das so bewusst hätte formulieren können, aber das war schon so ein Punkt.
Genau. Das eint uns ja auch und ich glaube...
Hast du das auch studiert? Nee.
Nee, ich meine dieses Rausgehen, dieses Weggehen wollen, dieses die Heimat verlassen und das aber so im Unterbewusstsein. Also ich glaube, ich habe das auch nicht so bewusst gemacht. Das war so ein logischer Prozess, so würde ich das zumindest im Nachhinein begreifen. Und was ich sagen wollte, das eint uns ja mit einer ganzen Frauengeneration auch, die in den 90er Jahren oder Anfang der 2000er Jahre in mehreren Wellen auch in den Westen gegangen sind oder ins Ausland gegangen sind. Und ich glaube, wir wollten erst mal eins, und zwar raus, ja, also weit, weit weg von der Heimat. Und ich glaube, viele, so bekomme ich das auch im Gespräch mit meinen Podcast-Frauen, aber auch in der Ostfrauen-Community mit, die dann sagen, ich habe mich aber schon sehr oder meine Persönlichkeit sehr zurückgenommen. Ich habe meine Heimat und meine Herkunft wie in einem alten, wie so ein altes Kleid im Kleiderschrank versteckt und wollte damit nichts mehr zu tun haben. Also das ist so der Tenor, der heute ja auch noch vorherrscht. Und wie war das bei dir, Sabine? Wolltest du auch ganz bewusst das so hinter dir lassen und hast du dich angepasst, hast du dein Dialekt dir abtrainiert, wie das ja ganz viele gemacht haben, hast du dich assimiliert, hast du dich fast selbst verleugnet, würde ich sagen.
Ja, also das Interessante ist ja, dass wir damals alle irgendwie wahrscheinlich dachten, wir treffen so individuelle Entscheidungen und wir waren aber irgendwie so Teil so einer riesengroßen Gruppe von überwiegend zum großen Teil Frauen, die dann weggegangen sind, wie du sagst. Und ich habe ja schon öfter darüber geschrieben, dass ich tatsächlich in den 90er Jahren rauskommen wollte aus der Provinz, das Provinzielle ablegen, das also was synonym war mit Ostdeutsch, provinziell. Und aber auch so meine Herkunft aus dem Dorf, einfache Familie und so weiter. Und dass ich da schon mich sehr angepasst habe, um das positiv zu sagen. Und ich habe ja auch eine Zeit lang dann gar nicht, also in den 90ern gar nicht gesagt, dass ich aus dem Osten komme. Ich habe immer gesagt, dass ich aus Bremen komme. Also das war in Hamburg so ein Ding, wenn man das gesagt hat, bei so neuen Bekanntschaften. Dann hat da keiner nachgefragt, weil es war irgendwie nichts so Besonderes. Und ich
habe dir einfach überlegt, du kommst aus Bremen.
Ja, genau. Mhm. Irgendwas Harmloses, wo man auch keinen Dialekt spricht und musste schon Norddeutsch sein, weil jetzt so einen süddeutschen Dialekt hätte ich nicht drauf, irgendwie besorgt, hätte ich nicht so lernen können. Und das mit dem Dialekt abtrainieren, ja, ich meine, das haben so viele gemacht und das ist ja auch tatsächlich gar nichts so Ungewöhnliches. Also das habe ich bei so vielen Leuten inzwischen gelesen und nicht nur Deutschen, also auch so Fiona Hill, so eine, die war mal Sicherheitsberaterin von Obama und dann später von Trump, die kommt aus Nordengland und die ist so in Oxford total runtergemacht worden an der Uni, weil sie diesen harten nordenglischen Dialekt gesprochen hat und die hat sich das dann auch abtrainiert. Also das ist schon auch was nicht nur deutsch-typisches oder im ostdeutschen Verhältnis. Das ist schon, das hat was schon mit Hierarchien und Machtverhältnissen so zu tun.
So ein Schamgefühl sich da
entwickelt. Schamgefühl, genau. Dass man irgendwie zu so einer, wenn man aus einer bestimmten Region kommt, dass man so zu so einer Unterklasse gehört und benachteiligt ist. Genau. Und das, ja, habe ich aber alles so in so großer Anpassungsfreude mir abtrainiert, weil ich wollte nicht auffallen. Ich wollte gar nicht spezifisch ostdeutsch sein. Ich wollte eigentlich nur normal sein. Das glaube ich auch nicht ungewöhnlich in dem Alter. Ist ja auch noch so mit 19, 20 ist man auch noch wahnsinnig jung. Und ich wollte irgendwie so wie alle sein.
Ja, wie alle seien, zumindest haben wir dann beide eine Karriere im Journalismus gemacht und waren dann wie alle, also ich zumindest habe mich dann so gefühlt, bin aber hineingerutscht in eine, als Modereporterin in eine krasse Luxuswelt, die ich vorher so nicht kannte, ja. Und du bist bei der Petra im Jahreszeitenverlag dann angestellt gewesen und bist als Musikreporterin auch um die Welt geflogen. Also wir haben beide im Grunde genommen, sind wir in so eine Welt rein, die für uns völlig fremd war, mussten uns da freischwimmen und Normalität zeigen. Also ich zumindest habe immer versucht zu verstecken, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, was ich da machte, zumindest am Anfang. Und wie ging es dir dabei, Sabine? Wie sehr musstest du dich verstellen, dass du eben diese Normalität nach außen hin zeigst?
Ja, ich denke über diese Zeit auch immer wieder nach. Also auch erstmal, wie ich da hingeraten bin. Das war ja nicht unbedingt mein Traum, beim Jahreszeitenverlag, bei einer Frauenzeitschrift Volontariat zu machen. Das war einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Also mein Studium war zu Ende, das Geld war weg, also das BAföG war zu Ende. Meine Eltern hatten nichts, meine Oma hatte irgendwie auch nichts mehr und ich stand wirklich da, also es war im Mai 98 und ich hatte eigentlich darauf spekuliert, dass ich ein Volontariat bei der Hamburger Morgenpost bekomme, wo ich als freie Mitarbeiterin gearbeitet habe und das haben dann zwei andere Frauen bekommen und ich brauchte einfach wirklich dringend einen Job. Ich war ja auch ich war in so einer christlichen Gemeinde und bin dann da so halb rausgeflogen und ich stand quasi auf der Straße. Also es ist wirklich schon ganz schön krass gewesen. Und dann gab es halt eine Anzeige im Hamburger Abendblatt, Volontärin gesucht, Jahreszeitenverlag. Und dann bin ich da hingegangen und habe nicht daran geglaubt, dass ich das kriegen würde und war jetzt auch nicht so super erpicht darauf. Ich meine, die Petra, das war wirklich, es gibt ja, wenn man nicht im Journalismus ist, dann weiß man das vielleicht nicht. Es gibt schon so eine starke Unterscheidung zwischen so Magazinjournalismus und so politischen und Tageszeitungsjournalismus. Ja. Also auch die Tageszeitungsjournalismus. Journalisten, die schauen auch gerne auf die Magazinjournalisten herab, völlig zu Unrecht, würde ich sagen. Und ja, also ich habe dann diesen Job bekommen, obwohl ich vorher der Chefredakteurin gesagt habe, also über die 12 Wege zu kosmischen Orgasmen schreibe ich nicht, weil ich war ja damals noch ich war ja schon auch noch sehr, sehr christlich und ich passte da überhaupt nicht hin, aus verschiedensten Gründen. Ja, ich hatte einen Abschluss in Politikwissenschaften und war sehr christlich und dann saß ich aber plötzlich am Anfang, ja auch das erste Jahr, das hast du netterweise unterschlagen, war ich ja in der Kosmetikredaktion. Aber ich habe so selten, also ich meine, das war wirklich so eine nochmal so eine ganz extrem andere Welt, ja. Da waren dann diese Ladies, die von den Kosmetikkonzernen in einer Weise bepuschelt wurden, wie das heute, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber die wurden ständig von allen möglichen großen internationalen Firmen durch die Welt geflogen und um da den neuen Lippenstift auszuprobieren. Durfte ich als Volontärin nicht, aber ich stand so mental eigentlich da immer mit offenem Mund, ja, und war eigentlich nur bemüht, dass ich nicht auffalle, wie krass das alles ist. Und dann, ich habe da aber wahnsinnig viel gelernt, weil es ist halt total schwierig, 12 verschiedene Lippenstifte originell zu beschreiben und so zu beschreiben, dass es witzig ist, dass es kurz ist. Das ist eine total harte Schule und da gab es eine Textchefin, die war so knallhart, ne? Also wenn man da nicht originell war, wenn sich Sachen wiederholten, dann hat die einem das um die Ohren gehauen und das war total interessant und auch diese Hierarchie in diesem Magazin, wie das so funktioniert, worüber die Kolleginnen so redeten, das war einfach schon total interessant für mich so mitzukriegen. Das war halt eine ganz, ganz fremde Welt nochmal. Ne? Und vor kurzem ist eine meiner Kolleginnen gestorben, ganz brutal leider ermordet worden von ihrem eigenen Sohn, Alexandra Fröhlich. Mit der habe ich zusammengearbeitet und von der habe ich unheimlich viel gelernt, auch wie man sich da so durchsetzt und so. Und die war auch diejenige, die mich aus der Kosmetik rausgeholt hat und die war die Unterhaltungsleiterin. Und die war toll. Die hat mich überall hingeschickt und hat mir vertraut. Und ich habe erst jetzt nach ihrem Tod erfahren, dass die eben auch so eine deutsch-russische Geschichte hat, ne? Und die passte da eigentlich auch nicht so richtig rein. Die war auch eher so, glaube ich, war auch eher so ein bisschen direkter und nicht so mit Designerklamotten die ganze Zeit. Und wir haben uns irgendwie super verstanden. Und ohne sie hätte ich da, glaube ich, gar nicht so lange durchgehalten. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz interessant. Wir haben uns aber nie darüber unterhalten, wo wir herkamen. Also das ist auch was ich gelernt habe gleich, dass man bloß nicht so viel über sich redet, nicht so über sich persönlich, nicht so über seine Gefühle. Also wenn man gefragt wird, wie es einem geht, dann geht es einem immer sehr gut. So, das ist schon so das erste Zeichen des Bundesbürgers. Also diese Verhaltensweisen, das habe ich da, glaube ich, ganz gut gelernt.
Ja, und wir Ostfrauen sind ja eher so touchy, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und auch so direkt. Wir erzählen immer auch viel zu viel.
Wir erzählen immer sehr schnell Privates und berühren uns auch. Also das ist mir so aufgefallen. Jetzt dann nochmal so, wenn man so einen Vergleich hat zumindest. Ne?
Also man kommt sehr schnell auf persönliche Geschichten, erzählt auch, was nicht so läuft oder so. Das ist, würde ich sagen, ist bestimmt, also in unserer Altersgruppe, ich sehe schon, dass es da bei den Jüngeren, die viel länger die in der Bundesrepublik geprägt worden sind, da ist es anders. Die sind schon anders drauf, aber so bei den Älteren kann man jetzt fast sagen, finde ich schon so dieses sehr ostdeutsch direkte, merkt man schon.
Ja, ich war ja bei der InStyle beim Border Verlag in München und ja, wir waren eine Schnatterredaktion, also da hat man schon auch Persönliches ausgetauscht und gelacht und geweint miteinander. Aber das stimmt, was du sagst, ich hatte da auch, meine Chefin war quasi meine Mentorin und ich habe da das Schreiben gelernt. Also man durfte da auch nicht zum Mittagessen gehen, bevor der Satz stimmte, bevor der Artikel stimmte und es wurde dann durchgestrichen und dann musste man es nochmal machen, bis es dann saß und das war eine sehr, sehr gute Schule auch aber es war eben auch eine fremde Welt, dieses Fliegen um die Welt, dieses Eingeladenwerden,
in diesen teuren Hotels,
teure Hotels, tolle Menschen, ich habe eben, ja, ich durfte viele weltbekannte Fashion-Designer einfach interviewen und dabei sein und das beobachten und mich in dieser Welt zurechtfinden und das war am Anfang sehr, sehr fremd, aber dann war das eigentlich, wie als sei es meine Passion gewesen und im Rückblick eine sehr, sehr tolle Zeit und ich würde ganz gerne aber noch auf eine Situation zu sprechen kommen, auf einen Moment, den wir beide, wenn man das so sagen darf, den wir auch wieder teilen. Du warst dann als Korrespondentin für die Berliner Zeitung in London zu einer Zeit, als ich volontiert hatte und du beschreibst in einem Essay eine Situation, da warst du im Kino in London und hast den Film Good Berlin gesehen und musstest weinen. Und ich hatte eine ähnliche Situation. Ich saß 2002 in meiner Volo-Klasse in München und hatte gerade das Buch von Jana Hensel Zonenkinder gelesen und hatte auch so eine emotionale Situation. Unser Abschlussmagazin hatte das Thema Jugend und ich habe plötzlich begriffen nach dem Buch von Jana Hensel, dass niemand anders in meiner Klasse meine Jugenderinnerung teilt. Also niemand kennt die Zeitschrift Bummi, niemand weiß, wer die Gruppe Silly ist, niemand kennt den Geschmack von Brausepulver, was wir uns im Konsum gekauft haben. Also so mein Erlebnishorizont, den ich hatte, der war für meine Kolleginnen damals wie so ein fremder Planet. Und ich habe, ja, man kann so sagen, ich habe wie so einen kleinen Zusammenbruch gehabt. Also du hast geweint im Kino, ich habe so einen kleinen Zusammenbruch an der Journalistenschule gehabt. Sabine, warum ging es uns da so? Ja, warum sind wir da in der Fremde so emotional eingeholt worden von unserer Vergangenheit?
Die Frage ist, ist es in der Fremde oder hat das mit der Distanz, mit der räumlichen, geografischen Distanz oder mit der zeitlichen Distanz zu tun? Also wir müssen ja nochmal gucken, wann Gut bei Lenin rauskam. Ich glaube, es war so 2003. Und das war ja, kein besonders toller Film, aber es war einer der ersten, wenn nicht sogar der erste, wo eben auch die DDR nicht so klamaukig so dargestellt wurde, wie jetzt bei Sonnenallee, sondern wo es auch so ein Gefühl von Trauer und Verlust gab, also dargestellt in der Mutter, Katrin Sass. Und ich glaube, das war es schon, was mich so sehr berührt hat, ja. Also es hat sicher damit zu tun, dass ich mich sehr angestrengt habe, dass ich diese Position bekommen habe, dass ich da irgendwie in London war, total in der Fremde, eigentlich wirklich so ein Bilderbuch Karriereschritte hingelegt habe, aber im Prinzip immer in dieser Anpassungsrolle. Also ich habe nicht über den Osten geschrieben. Ich habe dann nicht mehr gesagt, dass ich aus Bremen komme. Also das war jetzt schon, das hatte ich mir schon abgewöhnt. Aber Berlin war ja super. Aber sonst war das nicht so Thema. Und mich hat diese Darstellung der Verlusterfahrung, glaube ich, einfach sehr berührt. Und das ist einfach bis heute was geblieben. Das ist einfach, also diese doppelte Erfahrung, dieses Aufwachsen in der DDR und dann der Bruch und ein komplett neues System, alles anders und damit umzugehen, das ist jetzt schon auch so mein Lebensthema. Also das ist, und da fing das, also Gut bei Lenin hat es irgendwie rausgekitzelt. Ich habe mir den Film, glaube ich, sogar zweimal angeguckt, weil mich das so berührt hat. Ich glaube schon auch die Darstellung von Katrin Sass, weil die da kannte ich natürlich auch als DDR-Schauspielerin. Meine Mutter fand die immer ganz toll und gerade in dieser, ja, also so ihre Rolle fand ich irgendwie besonders stark.
Ja, diese Verlusterfahrung, dass die überwog, ist ja schon dann doch auch eigenartig, weil man hätte ja auch ein Glück empfinden können. Also ein Glück, dass man zwei Systeme ja in der Biografie hat und übermäßig glücklich sein, dass man es ja, wie du gesagt hast, einen Karriereweg hingelegt hat, dass man Schritte gehen konnte, Möglichkeiten hatte. Ja, also dass dieser Verlust überwog vor dem Glück. Ne? Das eint viele ja unserer Generation und das ist auch so merkwürdig, dass man das nicht so als überschwängliche Glücksaktion irgendwie so für sich fassen konnte, ja.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen, man will ja auch nicht so wie so ein, ist ja auch ein bisschen einfältig so, die Leute, die immer so sagen, ja, sie sind so glücklich und alles, das war so toll und so viel Freiheit, das ist ja auf so einer, das ist ja so eine ganz oberflächliche Ebene. Natürlich will niemand diesen Staat zurückhaben. Also ich glaube, selbst die Leute, die jetzt irgendwie jetzt so ihre DDR-Liebe entdeckt haben und sich irgendwie, was weiß ich, DDR-Fahnen irgendwo hängen, selbst die, wenn die tatsächlich wieder in der DDR wären, in so einer Zeitreisekapsel oder so, die werden ganz schön geschockt, wie schlimm das war, wie arm das war, wie einschränkend, wie spionierend die DDR. Aber ich glaube, das hat was mit unserer speziellen Sozialisation zu tun, dieser Jahrgänge, dieses, also wer in den 80er Jahren aufgewachsen ist, der hatte mit der DDR schon überhaupt nichts mehr am Hut und für die DDR überhaupt keine Leidenschaft oder so. Da, man war da halt zwangsläufig und hat da zwangsläufig alles Mögliche mitgemacht und auch gesehen und ist einerseits in der glücklichen Situation gewesen, schlimme, schwierige Entscheidungen nicht treffen zu müssen. Wie geht man mit der Partei um? Was macht man, wenn plötzlich ein Stasi-Mensch vor einem steht? Das hatten wir alles nicht. Aber wir hatten eben auch man hatte dann eben auch diesen extremen Niedergang von vielen Institutionen und Orten, die halt doch Halt gegeben haben. Und dieses Ankommen in der neuen Welt, das hat eben wahnsinnig viel Kraft auch gekostet. Und dieses Verleugnen und dieses sich in eine neue Gesellschaft einfädeln, das kostet Kraft.
Wir haben denn, ich habe gesagt, du warst in London da als Korrespondentin und hattest ja auch englische Kollegen und Kolleginnen. Wie haben die auf dich reagiert, als die gehört haben, dass du eben ja eine andere Biografie mitbringst?
Also ich habe das da, glaube ich, auch erstmal nicht so raushängen lassen, weil ich da auch erstmal damit zu tun hatte, da irgendwie anzukommen. Und ich war da 27 und ich war da wirklich eine der jüngsten Korrespondentinnen und da musste man sich irgendwie erstmal einfädeln und Leute kennenlernen. Ich musste auch erstmal, sag ich ganz ehrlich, man hatte schon auch Schwierigkeiten mit der Sprache erstmal. Mein Englisch war gut, aber sich dann in dieser Welt auch so zu behaupten und so ein geschäftsmäßiges Englisch zu sprechen, dass man dann auch irgendwie, ich bin dann zu Pressekonferenzen in Downing Street gegangen und dass man sich dann da auch traut, eine Frage zu stellen, dass man am Telefon weiß, wie die Etikette da sind, wenn man dann plötzlich Alistair Campbell, den damaligen Sprecher von Tony Blair, an der Strippe hat. Boah, das war schon ganz schön, also das war hart, ja. Damit war ich sehr beschäftigt so und da haben mir dann, ich war dann zum Glück irgendwann in so einem englischen Büro mit lauter englischen Kollegen und da von denen habe ich wahnsinnig viel gelernt, aber das stand dann erstmal im Vordergrund und dann mit der Zeit war das dann schon so, dass die einfach sehr viel unbefangener Fragen gestellt haben und dass das für mich dann sehr heilsam war, da auch über mein Leben, meine Familie, meine Erfahrungen reden zu können und ich da eigentlich immer ein viel größeres Interesse und auch Ähnlichkeiten gesehen habe. Es gibt ja in England so Nord-Süd-Konflikte,
ja, Gefälle, ja,
die sehr stark sind und es gab ja eine große Begeisterung auch für, ja, Sozialismus, muss man sagen, jetzt nicht unbedingt für den Kommunismus, aber für den Sozialismus, also die Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben ja im Prinzip, also so dieses kostenlose Gesundheitssystem, das waren ja im Prinzip sozialistische Errungenschaften in einer Demokratie. Aber es gab eben ja schon auch großes Interesse, wie eben die DDR funktioniert hat, wie es in Ostdeutschland damals aussah. Und das hat mich ein bisschen freier gemacht und das hat mir auch geholfen, dass ich so dann selbstbewusster auftreten konnte. Aber ich war da auch, ich meine, in der deutschen Botschaft, da war man immer irgendwie die Einzige, Ostdeutsche, und irgendwann hat sich dann so eine Frau bekannt, dass sie auch aus dem Osten ist und die war auch so ein U-Boot, ja, die war auch ganz nach der Wende gleich zur Bildredaktion gegangen und hatte sich da irgendwie hochgekämpft und hat dann da an der deutschen Botschaft gearbeitet und wir haben uns dann irgendwie auch so zugezwinkert, ne, die kam aus Quedlinburg.
Habt euch verbündet.
Genau, da. Wir haben uns verbündet, ja.
Also hattest du das Glück, dass du weniger mit Ressentiments zu tun hattest?
Total.
Lass uns an der Stelle nochmal ganz konkret zu deinem Buch Eisenkinder kommen, Sabine. Du verbindest damit die Geschichte des NSU, also dieser nationalsozialistischen Terrorzelle, die sich ausgerechnet in meiner Heimatstadt Jena gegründet hat und von hier aus ja auch operierte, mit deiner eigenen Entwicklung in den 90er Jahren. Und du leitest daraus die stille Wut der Nachwendekinder ab. Wie kam es dazu, Sabine, und welche Fragen stellst du dir konkret im Buch?
Ja, ist der ungewöhnliche Ansatz, sich mit so Mördern zu kontrastieren. Aber für mich war das so total schockierend, als das aufgeflogen ist. Es hat ja wirklich eine lange Vorgeschichte. Da wurden irgendwie türkische Menschen vorher verdächtigt, dass sie, also türkische Mafia, alles Mögliche wurde bedacht, nur halt nicht deutsche Neonazis. So. Und dass das dann auch noch so Leute waren, die so in meiner Generation waren, das hat mich irgendwie total geflasht und angesprochen. Und ich habe mich dann daran erinnert, wie diese 90er Jahre waren. Und das war halt wirklich das allererste Mal, dass ich auch so darüber dann schreiben konnte, weil ich das Gefühl hatte, ich musste darüber schreiben, wie krass diese Stimmung da in den 90er Jahren war. Das ist ja heute jetzt alles tausendmal gemacht worden, aber 2012, 2013 war das kein Thema. Es wurde immer gesagt, Ost und West ist kein Thema mehr, es gibt keine Unterschiede. Das war wirklich eine andere Stimmung und ich hatte immer so eine Stimme in mir, die gesagt hat, nein, das stimmt doch gar nicht. Das war ein völlig anderes Land. Also Ost und West waren in den 90er Jahren war völlig andere Lebensrealitäten. Und wie ich eben auch damals wirklich, ja, sehr gesucht habe, unsicher war, haltlos war und eben dann auch so in so eine ja, radikalere christliche Gruppe, manche sagen Sekte, geraten bin und eben auch so gedacht habe, naja, wenn ich irgendwie irgendwelche coolen Rechtsradikalen getroffen hätte oder Islamisten, wer weiß, womöglich wäre ich da gelandet. Und das quasi nochmal so nachgehe und mich frage, ja, wie sind wir geworden, wie wir sind? Das ist eigentlich die Frage. Und was macht das mit einem, wenn man gerade in diesem sensiblen Alter, 14, 15, quasi so völlig in der Luft hängt und nicht weiß, wie es weitergeht, keine positiven Rollenmodelle hat, niemanden so richtig hat, an dem man sich reiben kann und so. Was macht das mit einem? Das hat mich interessiert.
Ja, wer jetzt nicht in dem Alter war und das selber miterlebt hat und der jetzt vielleicht zuhört, der stellt sich schon die Frage, ne, was war da anders? Was war da so besonders? Warum ist man so anfällig gewesen für ganz extreme rechts oder links und in deinem Fall ja sogar nach oben sich orientierte, also Gott zugewandt? Und die drei dieser Zelle haben sich eben sehr stark nach rechts orientiert, weil, das schreibst du auch in deinem Buch, weil der Westen Deutschlands war eben zu der Zeit sehr links, also und sich da abzunabeln auch von diesen sozialistisch linken Gedanken, oder wenn ich das so richtig verstanden habe.
Na, es war in der DDR und auch noch in der Wendezeit eine der größten Provokationen, jetzt ein Hakenkreuz irgendwo hinzumachen, also in der DDR sowieso, weil es war natürlich ein staatlich verordneter Antifaschismus, war wirklich eine super Provokation. Natürlich gab es aber trotzdem auch in der DDR Rechtsextreme, das ist ja inzwischen auch ganz gut belegt. Und dann in den 90ern, ich weiß gar nicht, ob das so eine linke Stimmung war, da gab es ja auch eigentlich eine sehr harte Stimmung gegen Asylbewerber, gegen Kriegsflüchtlinge und es gab irgendwie, es war eigentlich so, ja, es gab diese Riesendebatte um den sogenannten Asylkompromiss und es gab Jagden, es gab die brennenden Ausländerheime in Rostock-Lichtenhagen, in Hoyerswerda, auch in Eisenhüttenstadt gab es ein Asylbewerberheim, wo es Angriffe dann gab und eine extrem harte Stimmung. Und auch damit wollte ich mich 2012 dann nochmal beschäftigen, weil das auch viele schon wieder vergessen hatten, wie aufgeputscht die Stimmung damals war und dass sich die jungen Rechtsradikalen damals schon als diejenigen fühlen konnten, die so einen gefühlten Volkswillen in Anführungszeichen quasi umsetzen. Also es gab schon damals eine sehr, sehr aufgeheizte Stimmung.
Und die Sehnsucht nach dem Extrem war sozusagen ja die Antwort auf diese Halt und Hilflosigkeit in der Zeit.
Na, so eine Sehnsucht auch nach Stärke, nach Zugehörigkeit, sich nicht schwach zu fühlen, sich nicht so schwach zu fühlen wie die Eltern, die sich irgendwie hinter der Gardine verstecken, sondern stark zu sein und irgendwie Freunde zu haben, dazu zu gehören, vielleicht auch so ein Gefühl zu haben, so, ich weiß jetzt, wie es geht, ich habe die Wahrheit verstanden. Das ist ja alles so auch so was, so diese Ideologien, über die wir sprechen, die sind ja alle vom Ziel her sehr unterschiedlich, aber von den Strukturen her sehr, sehr ähnlich. Ne? Also dass es immer um Stärke, Zugehörigkeit und
ein Führer
und so einfachen Wahrheiten auch geht. Also das war damals so, das ist heute auch so.
Ja, und offensichtlich spielt es auch gar keine Rolle, wo man aufgewachsen ist. Also wir haben es ja schon vorhin gesagt, also ich in Jena aufgewachsen, du in Brandenburg und in Jena bildete sich die NSU-Zelle, obwohl Jena ja, wie gesagt, eine ja weltoffene Universitätsstadt
Davon profitierten natürlich jetzt die drei aus dem NSU. Das bedeutete, glaube ich, jetzt nicht so richtig viel für die, ob das eine weltoffene Universitätsstadt war. Die waren da ja auch mit allen möglichen Problemen konfrontiert, die viele hatten. Und es gab eben auch dieses Prinzip der ja sogenannten akzeptierenden Jugendarbeit damals, ne, dass man ja die Jugendlichen, den Jugendlichen auch so irgendwie ganz viel Raum gegeben hat und die hat machen lassen, ne? Und wenn die sich halt die Schädel rasiert haben und dann plötzlich irgendwie mit Bomberstiefeln ankommen, ja, dann haben die sich halt so ausgedrückt. Also man war da auch, das war so ein bisschen der Zeitgeist, kann man sich heute kaum noch so vorstellen, aber war da auch vielleicht so ein bisschen naiv. Und ich weiß auch, ich habe so mit einer Lehrerin dann im Nachhinein ein Interview geführt. Die wussten dann auch gar nicht zum Teil, was das bedeutet, was die so anhaben, was die so sagen, die Jugendlichen. Und haben vieles dann auch darunter so subsumiert, na, die sind so politisch geworden. Ist doch gut, wenn sie politisch geworden sind. Oder die sind so aufmüpfig, die wollen jetzt halt mal ein bisschen randalieren. Und wir haben ja jetzt Meinungsfreiheit. Also es gab auch wirklich eine große Unsicherheit, wie man damit umgehen soll. Da war jetzt nicht so das Gefühl, ja, hier jetzt liberale Demokratie und das sind aber die Grenzen. Das habe ich jetzt nicht so erlebt.
Also ich erinnere mich, dass das was völlig Normales war, dass die Glatzen klatschen. Das war so eine Freizeitbeschäftigung.
Genau, dann gab es auf der anderen Seite die Linken, die dann da also so auch Antifa-mäßig unterwegs waren und man ordnete sich dann da entweder ein oder auch nicht. Ja, so Leute, die sich nicht einordneten, gab es nicht. Aber ich weiß noch, so auf meinen Fotos, die ich so, wenn ich die so angucke, also so meine Klassenkameraden waren dann eher, die hatten, das waren halt dann so die, so waren halt eher dann so die Gruftis oder die da so die Linken auch waren. Ich selbst war jetzt eher, glaube ich, in dem Alter total unpolitisch und hatte irgendwie andere Fragen so im Kopf. Aber es gab zumindest diese Dualität. Ich frage mich manchmal, ob es das jetzt heute noch so in den kleinen Orten gibt. Das weiß ich nicht. Mein Eindruck ist, dass es heute eine ganz andere Dominanz von ja, rechten Themen gibt. Und das ist nicht diese Schlägertrupps so wie damals, sehe ich jetzt nicht so, aber es ist halt heute viel mehr Mainstream. So.
Und jetzt kommt ja in diesem Jahr eine Neuauflage von Eisenkinder heraus, Sabine. Was war der Anlass, dass du gesagt hast, ich muss jetzt nochmal, zumindest schreibst du ja ein Vorwort neu, muss das nochmal neu auflegen, muss das nochmal neu bewerten und einordnen. Was ist in den letzten Jahren passiert, deiner Meinung nach, dass du gesagt hast, das ist jetzt nötig?
Also das Buch kommt im August beim S. Fischer Verlag raus und eine überarbeitete Auflage. Also ich überarbeite das Manuskript auch und in der Tat ein neues Vorwort, was das nochmal so in die Gegenwart holt. Und mich hat halt, ja, ich wollte in diesem Ostdiskurs, der ja heute jetzt ganz anders nochmal da ist als 2012, 2013, wollte ich wirklich nochmal in diese Wendezeit und in diese Schmerzen der Transformation reingehen und mich damit beschäftigen. Weil es ist ja schon ganz interessant, wenn man sich anguckt, wie die Stimmung heute ist zwischen Ost-West, wie die Wahlergebnisse auch sind, beziehungsweise die politische Stimmung, dass eben diese Generation, die halt so 14, 15 zur Wendezeit war, auch jetzt besonders unzufrieden ist mit dem aktuellen System. Und ich wollte diese Geschichte nochmal erzählen von dieser jungen Frau, diesem jungen Mädchen, das in dieser Orientierungslosigkeit aufwächst, weil ich natürlich schon auch so Parallelen zu damals, zu heute sehe. Das ist jetzt kein Land zusammengebrochen. Das war schon extrem wie das Ende der DDR, aber wir sind ja jetzt wieder in so einer doch sehr ungewöhnlichen Krisenzeit, wo ich mich manchmal denke ich so, mache ich es eigentlich jetzt mit meinen Kindern besser als meine Eltern oder bin ich nicht eigentlich genauso hilflos wie meine Eltern damals, nur halt bei anderen Themen? Also jetzt ist es halt das Digitale und der ganze Umgang damit, Digitalisierung, KI. Mhm. Was kann man denn den Kindern einfach noch raten? Die neue Orientierung der Welt, die Weltlage ist irgendwie komplett auf dem Kopf, ja, also so die USA, was ja mal so ein Traumland war, so ein Vorbild, ja.
Ist weggebrochen.
Da gibt es irgendwie jetzt so einen autoritären Herrscher und offenbar auch gar keine Gegenwehr mehr. Das ist schon alles extrem verunsichernd, finde ich. Also wir leben in so einer komplett verunsichernden Zeit. Ich weiß überhaupt nicht. Ich glaube, auch Deutschland wird sich in den nächsten 10, 15 Jahren so massiv ändern und auf so ganz vielen Ebenen, weil unser Wohlstandsmodell nicht mehr funktioniert, weil die Bevölkerungszusammensetzung sich komplett verändert, weil wir eine Altenrepublik werden. Und es ist alles so dramatisch, dass es mich sehr an die 90er Jahre erinnert und dass ich jetzt fast größeres Verständnis für meine Eltern habe als damals. Und ich versuche das in dem Vorwort so ein bisschen in die Gegenwart zu ziehen, aber es ist im Prinzip einfach, ja, eine Coming-of-Age-Geschichte einer jungen Ostdeutschen, die sehr lost war.
Und hast du da jetzt nochmal, also du hast ja Antworten gesucht und auch gefunden wahrscheinlich auf diese Zeit, auf die Debatten, auf die Krisen, die wir jetzt haben. Formulierst du das auch oder lässt du das so ein bisschen offen?
Na, ich schreibe eine Fortsetzung auch von Eisenkinder, die im Jahr 2027 rauskommt. Also ich bin da quasi noch mittendrin. So, also weil Eisenkinder endet im Jahr 2001 damit, dass ich bei der Berliner Zeitung anfange und es ist eigentlich alles super. Also das Ende, es ist wirklich, ja, Ost und West spielen keine Rolle mehr. Ich habe irgendwie gekämpft, ich habe irgendwie gesucht und die Heldin hat dann jetzt ihren Platz gefunden am Alexanderplatz bei der Berliner Zeitung und sie ist 25, Cut. Und dann beginnt das neue Buch, da bin ich quasi 50 und erzähle, was seitdem passiert ist, beziehungsweise was aus diesen Hoffnungen dann auch geworden ist und wie es mit Ost und West weitergegangen ist. Und da bin ich noch nicht fertig, da kann ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drauf sagen.
Ja, und du stehst ja nicht nur da am Alexanderplatz, sondern du sitzt in Talkshows und du sitzt auf Bühnen und du schreibst für verschiedene Verlage über den Osten. Du bist quasi die Stimme des Ostens, wenn man das so sagen darf, Sabine.
Naja, ach, da gibt es vielleicht andere, die sich da besser eignen. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt aber so zumindest wünschenswert ist, nur eine Stimme zu geben. Also es gibt ja viele Stimmen.
Ja, es gibt viele Stimmen, aber du bist eine davon und du füllst die auch aus so als Erklärerin, wenn es um Perspektiven geht. Und hast du manchmal das Gefühl, weil du machst das ja auch schon eine ganze Weile, dass es jetzt irgendwie reicht, ja, so ein eingeladen zu werden als die Stimme des Ostens und nach so vielen Jahren immer noch da zu sitzen und den Osten erklären zu müssen?
Also ich suche mir das ja nicht aus, dass ich den Osten erkläre. Und ehrlich gesagt, ist das eine Rolle, in die ich quasi so reingerutscht bin. Ich denke auch gar nicht so darüber nach, als jetzt quasi den Osten zu erklären. Das hat halt was mit unserer medialen Struktur zu tun. Mir tut auch immer der arme Lukas Rietschel leid. Der ist 32 Jahre alt, also nach der Wende geboren. Und der hat jetzt einen neuen Roman raus. Und der wird überall als die große Stimme Ostdeutschlands, der große literarische Erzähler Ostdeutschlands überall beworben. Und das ist dann schon, dass man da nicht rauskommt, ne? Und dass man immer dann irgendwie so eine Sonderrolle hat. Das hat dann immer leicht auch was, ein bisschen was vom Zoo. Und ich versuche mich da, also die Podien, die ich habe und die Sprechgelegenheiten, die ich habe, zu nutzen, meine Erfahrung einzubringen, meine Perspektive einzubringen. Aber ich gehöre nicht zu jenen, die aus Deutschland, die das so eigentlich so auf, die so im Ostdeutschlandgewand rumlaufen und das so quasi als so Hauptteil ihrer Identität sehen, weil das ist für mich eigentlich eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung von, was ein Mensch ist. Also das ist ja nur ein Teil von mir, dass ich diese ostdeutsche Erfahrung habe und in manchen Fragen vielleicht einen anderen Blick, aber ich habe ja in den letzten 35 Jahren auch ganz andere Erfahrungen gemacht, die jetzt nichts mit der DDR zu tun haben. Und deshalb ist es für mich ein Teil, der ja einer von vielen wirklich ist. Und ich glaube auch eigentlich, dass diese Ost-West-Unterschiede durch diese großen Konflikte, die wir gerade haben, eigentlich sehr stark überlagert werden und dass dieses Aufbäumen, vielleicht kommen wir dazu jetzt auch noch drauf, dass dieses Aufbäumen und sehr viel Reden über Ost-West, dass das eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass es nicht mehr so eine Rolle spielt. Weil als die Konflikte größer waren und die Unterschiede, da hatten wir gar nicht die Sprache, da haben wir viel weniger darüber geredet. Mhm. Also ich denke jetzt nicht darüber nach, was könnte ich so über den Osten schreiben. Also mich interessieren existenzielle Fragen, ja, wie können wir in so einer alternden Gesellschaft gut und würdevoll leben, und das ist dann aber natürlich dann doch wieder ein Ostthema, weil eben dieser demografische Wandel im Osten besonders hart durchschlägt. Also es wird eher so, also ich versuche eher so auf den Osten zu gucken, um meine eigenen Erfahrungen zu sehen und daraus aber eher ja über größere Fragen nachzudenken.
Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt und lass uns also von den größeren Fragen des Lebens zu den drei schnellen Fragen kommen, die du hoffentlich beantworten kannst, Sabine. Die erste Frage ist die nach einem Role Model. Gibt es in deinem Leben eine Frau, die du bewunderst, deren Lebenslauf du ganz spannend findest? Es kann auch eine Ostfrau sein.
Also ich bewundere viele Frauen und auch Männer, und ich habe in der letzten Zeit alles, und ich meine wirklich alles, von Barbara Honigmann gelesen. Eine völlig unterschätzte oder, finde ich, unterbelichtete Autorin. Eine Frau, die aus einer, also eine ganz spannende Familiengeschichte, kommunistische Familie. Sie ist 1984 ausgereist nach Straßburg, nach Frankreich. Und sie schreibt eben über dieses 20. Jahrhundert, über dieses brutale, so krasse, ideologische, gewaltvolle Jahrhundert. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und wie sie das macht in ihrer so einer großen Warmherzigkeit und Klarheit, das finde ich ganz toll. Also das ist so was, was mich, ja, das berührt mich sehr. Ansonsten, ja, gibt es irgendwie, weiß ich gar nicht, wen ich sonst noch nenne. Ich finde, ich war mit Kosakenberg viel, viel unterwegs und viel in kleineren Städten, ostdeutschen Kleinstädten. Und ich habe, die Lesungen waren immer organisiert von Frauen, und es schien mir auch sonst so, dass die Frauen immer ganz viel in diesen, in den kleinen Orten auf die Beine stellen, und das finde ich ganz toll und ganz inspirierend. Und ja, das ist so, also so die mit gar nicht so, also so eigentlich inspirieren mich eher so kleine Sachen, so jeden Tag aufstehen, weitermachen, nicht die Hoffnung verlieren, so.
Dann die zweite Frage, Sabine, ist die nach deinem Happy Place. Wo im Osten, weil es ist ja ein Podcast über Frauen in Ostdeutschland, tankst du Kraft, wenn dir mal was zu viel ist oder wenn einfach auch Ferien sind? Ja? Ich nehme mal an, Eisenhüttenstadt ist es vielleicht weniger, um abzuschalten. Also wo ist dein Ort, wo du Kraft kannst?
Also am Meer auf jeden Fall. Ich habe die Theorie, dass ich eigentlich irgendwie am Meer geboren bin oder irgendwie in meinem früheren Leben am Meer gewohnt habe. Keine Ahnung, nein, das ist ein Witz. Aber also ich liebe das Meer, und wann immer ich am Meer sein kann, bin ich am Meer, und das ist wirklich das Auf und Ab. Gerade so auch, also die Familie meines Mannes lebt am Atlantik, und gerade so das Auf und Ab der Gezeiten. Aber die Ostsee ist auch super, mag ich auch sehr gerne.
Das Meer. Das Meer, das ist schön. Das liebe ich auch. So, und jetzt die konkrete und abschließende Fragen und dann haben wir es auch schon geschafft, Sabine. Ist dein Powerspruch, ne? Welcher Satz treibt dich an, wenn du das Gefühl hast, jetzt mal so wieder gegen Windmühlen zu schreiben oder wenn du mal Klartext sprechen musst?
Ich weiß nicht, ich tue mich wirklich damit schwer, welcher Satz mich antreibt. Ich habe, glaube ich, nicht so einen Satz, den man immer verwendet, habe ich, glaube ich, nicht. Es gibt so ein paar Autoren, zu denen ich zurückkehre, weiß nicht so, W.G. Sebald zum Beispiel, ist für mich auch ganz wichtig, die ich dann lese. Also vor allen Dingen Menschen, die, ja, so, oder Montaigne, die Essays, also Menschen, die schon länger tot sind. Also Heiner Müller hat mal gesagt, wenn man nicht mehr weiter weiß, also ich paraphrasiere, dann muss man sich mit den Toten verbinden. Also das ist was mir sehr hilft. Und vielleicht auch, oft ist es ja so, ich weiß nicht, ob es den Hörerinnen und Hörern auch so geht, aber man ist ja irgendwie unter diesem ständigen Informationsfluss oft so total überfordert, was so alles auf einen einströmt und so, ja. Und manchmal weiß man gar nicht, wo oben und unten ist. Und da finde ich, das ist immer ganz gut, wenn man so sich zurückzieht und sich fragt, so, was ist eigentlich los? Ist jetzt kein Wunderspruch, ja, aber was ist eigentlich los, wenn man dann so in sich reinhört und versucht irgendwie so bei sich zu sein. Oh Gott, ich klinge jetzt irgendwie fast schon so esoterisch, aber also so sich so zu fragen, was ist jetzt eigentlich los?
Also einen Schritt zurückzugehen und einfach mal so eine Draufsicht zu haben.
Genau,
auf alles.
Und so in sich reinzuhören. Mhm. Genau. Ja. Das ist jetzt wirklich wichtig.
Also vielen Dank, Sabine, dass du uns auch diese Draufsicht jetzt in unserem Gespräch ermöglicht hast. Danke für deine Offenheit, für deine Gedanken und ich freue mich natürlich schon auf dein neues Buch. Was hast du gesagt? Wann kommt es raus? 2027?
Genau, Frühjahr 2027.
Also noch ein bisschen warten, aber das lohnt sich mit Sicherheit. Und ja, ich freue mich schon drauf und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Das war eine neue Folge von Calling East. Ich hoffe, es hat euch inspiriert und ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast liked, weiterempfehlt und abonniert. Übrigens, wenn ihr selbst ein Role Model seid oder eine Frau im Osten kennt, mit der ich sprechen sollte, meldet euch gern.